Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 57. von der Hupe. Hier ist Clemens gleich, wie immer mit Sebastian Bauer. Grüß dich.
Grüß dich, hallo.
Heute sprechen wir über Lärm und Vorschriften zum Lärm. Ein heiß diskutiertes Thema immer, vor allem in dem Bereich, wo wir uns bewegen, nämlich so Powersports und Motorräder und Sportwagen und so. Aber vorher wüsste ich noch gerne, was hat dich denn bewegt?
Die Frage ist eher, was hat mich nicht bewegt? Nicht bewegt hat mich nämlich mein Tesla.
Oh, ja. Die Klicks schnellen in die Höhe.
Genau, die Fanboys schäumen vor Wut.
Ja, und die Nicht-Fanboys sagen, ich wusste es.
Hab ich's doch gesagt.
Das kann gar nicht gehen.
Da kann ich auch gleich ganz viel erzählen, was in meinem Instagram-Feed los war, als ich die Stories vom Liegenbleiben gepostet habe. Aber genau, der Tesla. Ich bin mit dem tatsächlich auch richtig liegen geblieben. Und das geht alles schon zurück auf so ein sehr sporadisch auftretendes Problem, das ich seit letztem Herbst eigentlich hatte, also Herbst 2023.
Du musst noch kurz für die unregelmäßigen Leute beschreiben, was für ein Fahrzeug du hast.
Selbstverständlich, ja. Ich habe ein Model 3 Long Range vor Facelift, also nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie diese neueste Generation jetzt heißt. Also es ist noch die erste Generation, einer in China gebaut. Tatsächlich soweit, sonst alles ganz, ganz gut mit der Qualität. Und im Herbst ging das letztes Jahr los, dass ich sporadisch ab und zu einfach mal, ist ja während der Fahrt von jetzt auf gleich in so ein Notlaufprogramm gegangen. Dann einmal kurz stehen geblieben, ausgeschaltet, ausgestiegen, neu gestartet. Dann ist das Problem entweder nochmal direkt aufgetreten oder war danach weg. Und das Ganze ist dann, weiß ich nicht, vielleicht über den letzten Winter dreimal passiert. Habe ich mir immer gedacht, naja gut, jetzt beobachtest du das mal weiter. Ist ja erstmal soweit kein Problem. Und jetzt ist auch wieder zum Herbst hin, im Sommer gab es das Problem fast gar nicht. Auch wieder zum Herbst hin ist es dann wieder zwei, dreimal aufgetreten. Und dann habe ich gedacht, na gut, komm, jetzt bringst du den mal zum Service und lass mal schauen, was da das Problem ist. Hab einen Servicetermin verabredet über die Tesla-App. Ganz praktisch eigentlich. Da habe ich noch gedacht, ach, ich als jemand, der keinen Bock hat, mit Menschen zu interagieren, wie schön ist das, einfach hier schön in der App zu sagen, ja, ich habe hier ein Problem, ich mache ein Ticket auf und buche dann einfach einen Servicetermin. Hat dann soweit gepasst, habe einen Termin hier in Koblenz ausgemacht, habe das Auto dahin gebracht und dann habe ich erstmal so am Tag vorher noch gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich so mit? Also, wie komme ich denn jetzt von hier weg? Ja, gar nicht. Also, hier fahren ja Busse, Züge, Taxi.
Ja, ja. Und dann gedacht, ja, okay, ist gut. Ja bekannt, dass die Eifel da sehr gut erschlossen ist.
Absolut, ja. Aber zum Glück soll der Termin noch am gleichen Tag irgendwie, die gucken sich das an und am gleichen Tag kann ich in der Regel das Auto abholen. Na gut, dann habe ich mir einen Coworking Space gesucht in Koblenz, habe gewartet, habe das Auto dann später abgeholt, weil die dann über die App gemeldet haben, jo, kann abgeholt werden und haben natürlich nichts gefunden. Super, ja. Dann der Wunsch, ich soll einfach mal gucken, dass wenn das Problem das nächste Mal auftritt, soll ich doch bitte direkt einfach nach Koblenz kommen. Das ist halt auch immer so ein bisschen random, weil es ist halt eine Stunde Fahrt. Und ich soll möglichst immer dann, wenn es auftritt, mal auch noch recht viel an Parametern, Umweltparametern und so festhalten, weil die es halt jetzt nicht reproduzieren konnten. Okay, kann man verstehen.
Aber macht das Auto das nicht?
Macht er schon. Also der lockt da schon relativ viele Infos dabei, aber anscheinend nicht genug, was die Umwelteinflüsse angeht.
Okay.
Naja, dann bin ich damit nach Hause gefahren und drei Tage später habe ich das Auto erstmal wieder bewegt und dann hatte ich nicht nur das kleine Problem, dass er halt einfach mal so in so einen Notlauf geht, sondern du kennst das ja, wenn man beim Auto die Zündung einschaltet, dann gehen erstmal alle Kontrolllampen an. Ne? So, ja. Das, genau. Und die sind bei mir dann so mit einer Frequenz von zweimal pro Sekunde an- und ausgegangen. Auto hat während der Fahrt plötzlich nicht mehr gewusst, dass es fährt. Dinge wie Blinker und Warnblinker und sowas, alles haben nicht reagiert. Teilweise hatte ich dann auch dabei das Problem, also das ist dann auch wieder sehr sporadisch immer wieder aufgetreten, aber sehr viel häufiger quasi bei jeder Fahrt. Dann hatte ich teilweise auch das Problem, dass sogar, ich bin in eine Kurve gefahren, war gerade in der Rekuperation und wenn dann der Fehler aufgetreten ist, ist auch die Rekuperation in dieser Frequenz an ausgegangen. Also da war kein vernünftiges Fahren mehr möglich. Dann habe ich auch wieder hier schön über die App gesagt, hier Problem. Das Auto mit dem Service Center wieder Kontakt gehabt und dann haben die gesagt, ja, ist klar, dann sagen sie der Assistance Bescheid, die holt das Auto dann ab, die Tesla Assistance und bringt das nach Koblenz. Dann habe ich ein Ticket bei der Tesla Assistance gemacht, die war völlig nutzlos, haben gesagt, nee, das bringen wir nicht nach Koblenz, das ist ja grundsätzlich fahrbereit. Und ich gedacht, okay, super. Nächsten Termin im Service Center gemacht, erst in anderthalb Monaten. Und dann vor zwei Wochen bin ich dann mit dem Auto nach Ludwigsburg gefahren, hatte da einen Termin. Und dann ist das Problem auch auf der Autobahn erst sehr spät, 200 Kilometer Fahrt war ich schon unterwegs. Und dann ist das Problem auf der Autobahn aufgetreten. Ich hatte zum Glück irgendwie noch so einen Kilometer bis zu einem Rastplatz, konnte dann also so ein bisschen dorthin ausrollen. War aber ein bisschen unangenehm, weil wenn das System die ganze Zeit an- und ausgeht, dann gehen zum Beispiel auch die Scheinwerfer die ganze Zeit an und aus. Also es ist wirklich wie ein kontinuierlicher zweimal pro Sekunde Reboot vom ganzen System und alles ganz weird. Du konntest keinen Warnblinker mehr machen. Naja, und dann bin ich herausgerollt und da ist es dann diesmal so drastisch gewesen, dass der Tesla sogar gesagt hat, das ist mir alles ein bisschen wild, ich trenne mal das Hochvoltsystem.
Ah ja.
Ja, dann stand ich da auf dem Autobahnrastplatz. Ohne Hochvoltsystem ist halt diese kleine Mini-Lithium-Ionen-Batterie für das Bordnetz, für das 12-Volt-Bordnetz, innerhalb von 5 Minuten leer. Und dann war innerhalb von 5 Minuten das Auto komplett stromlos.
Okay, aber wie 5 Minuten ist sehr wenig. Wie groß ist denn die?
Lass es 10 oder 15 Minuten sein. Okay. Ich würde sagen, nicht viel mehr als so 13 mal 13 Zentimeter.
Ich meinte eher Amperestunden.
Das weiß ich nicht, ich habe es nicht ausgebaut. Kann ich dir nicht sagen. Naja, jedenfalls genau. Und dann habe ich dann auch die Tesla Assistance gerufen. Da kriegst du dann erstmal jemanden Englischsprachiges ganz oft an die Leitung, was auch ganz lustig ist, weil also ich kann gut Englisch, aber es gibt genug Leute, die können nicht so gut Englisch. Und die konnten dann auch nicht so vernünftig weiterhelfen. Die haben nur gesagt, ach ja, dann müssen wir mal gucken. Dann bringen wir das Auto vielleicht mal hier ich war da in Höhe Mannheim, nach Mannheim. Dann habe ich gesagt, ja, und wie komme ich von da aus weg? Können wir Ihnen auch nicht sagen.
Gibt es bei Tesla nicht, dass die Leute da bleiben? Die übernachten die dann in den Werkstätten oder wie ist das normal?
Tesla hat keine Mobilitätsgarantie, habe ich rausgefunden. Die geben eine Fahrzeuggarantie, aber keine Mobilitätsgarantie. Mobilitätsgarantie,
ja, okay, aber jetzt, Mobilitätsgarantie, aber offenbar gibt es ja auch kein gegen Geld kein normales Werkstattauto, oder? Das würde ja auch schon reichen.
Genau, richtig. Das haben sie auch in der Regel. Also zumindest können sie es dir nicht garantieren. Und sie sagen wohl, wenn die Reparatur von vornherein klar ist, dass sie länger als, ich glaube, 24 Stunden oder sowas dauert oder 48 Stunden, dann hast du Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug. Aber naja, mir waren halt die Aussagen an der Hotline dann erstmal auch viel zu vage. Und dann habe ich gesagt, gut, dann cancel ich das hier und rufe ein ADAC an, weil da kriege ich wenigstens Ersatzfahrzeug, wenn das Auto nicht läuft. Dann kam der ADAC. Der Kerl, der vom ADAC kam, hat sich das auch angehört. Und der wusste, dass natürlich das Problem, dass jetzt die Batterie komplett leer ist, nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat. Aber die lieben ADAC-Vorgaben sind, Batterie ist leer, er muss das Auto jetzt überbrücken und wenn es dann funktioniert und nicht direkt einen Fehler wirft, Pannenfall gelöst. Dann hat er die 12 Volt, das ist eigentlich eine 16 Volt Batterie, an Bord überbrückt. Auto ist sofort wieder angegangen, alles gut, keine Fehlermeldung neu gezeigt, war wieder fahrbereit. Dann hat sich der ADAC verabschiedet. Naja, also wieder das Auto nicht losgeworden. Dann bin ich nach Ludwigsburg gefahren, bin wieder zurückgefahren, hahaha, dann hatte ich endlich meinen Servicetermin und dann haben sie es nach Wochen hin und her, haben sie es dann tatsächlich im Service Center endlich hingekriegt, war aber auch erstmal so, ich bin hingefahren und ich musste dann tatsächlich, ich habe mich nochmal schlau gemacht, wie es eigentlich mit Gewährleistungsansprüchen aussieht, da muss der Hersteller für entsprechende Mobilität garantieren und wenn ich mir einen Mietwagen dafür dann selber holen muss, dann kann ich den in Rechnung stellen. Erst mit solchen Drohungen sozusagen habe ich dann tatsächlich dann auch ein Ersatzfahrzeug zugesichert bekommen. Und dann stand der 4-5 Tage im Service. Auto ist irgendwann dann endlich fertig gewesen. Und Ursache ist wohl ein defekter Reibring.
Ein Reibring wo?
Reibring am Lenkrad.
Was?
Ja.
Ein Effekt in Reibring geht alles inklusive Motor, Umrichter, Frontlampen und Dashboard so an und aus.
So scheint es, ja.
Mich würde die die Herstellung eines Kausalzusammenhangs interessieren, aber gut.
Ja, mich würd in dem Zusammenhang auch sehr interessieren, wie die Architektur des Bordnetzes ist. Ja.
Ich meine, fließt da richtig Strom über diesen Ring oder wie ist es? Das ist ja dann ein Sicherheitsaspekt auch.
Ja, es ist, also ich weiß auch nicht. Ich kann es echt nicht einschätzen. Aber tatsächlich ist auch, seitdem ich das Auto jetzt zurück habe, das sind 2 Wochen jetzt oder 3 Wochen, seither keine Probleme wieder aufgetreten. Also scheint tatsächlich die Ursache zu sein. Und ich finde es auch sehr suspekt. Man liest also häufiger mal so in Foren, dass Leute, ja, die zum Beispiel dann eine defekte 12-Volt-Batterie haben oder ähnliches, dass die ähnliche Symptome haben, aber nicht in dieser Intensität, also dass dann das System im Sekundentakt an aus geht. Es ist ja alles vor allem, weil
normalerweise wird die Spannung in einem Bordnetz von einem Auto kontinuierlich überwacht und zwar an allen Ecken und Enden, weil die ganzen Steuergeräte, die müssen ja von so 11 Volt bis so 15 Volt, müssen die ja alle Spannungen da verkraften, die da auftreten können in so einem Bordnetz. Also wenn es funktioniert, wenn was kaputt geht, dann irgendwann ist natürlich Schluss. Und deshalb gibt's ganz viel noch interne Spannungsmessungen und so, dass das es wundert mich schon sehr, dass sowas dann so ein Problem ist. Aber ich habe schon öfter bei Sachen, wenn man genauer hinguckt, wie Sachen konstruiert sind bei Tesla. Und es betrifft sowohl die Hardware als auch die Software, weil die Leute immer sagen, Software Tesla drauf, das stimmt aber nicht. Es wird sehr viel geschlammt in dem Sinne, dass die Standards, die da angewendet werden, nicht auf dem Niveau von Automotive sind, sondern dass die Standards, die angewendet sind, häufig halt so aus anderen Niveaus kommen, wo halt zum Beispiel die Leute, die Teams, die da arbeiten, dann hergekommen sind. Also wenn du zum Beispiel jetzt vorher so Consumer Tablets oder so gemacht hast, da gelten halt andere Vorgaben.
Ja.
Also da arbeitet man halt ganz anders.
Ja.
Ich habe jetzt mit Karia zum Beispiel gesprochen, da sind so Teams, die intern so auf Rust umstellen, ganz weitläufig, um eben Speicherfehler zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie gut die Zuhörer jetzt Rust kennen. Rust ist das typische Pain in the Ass, aber es verhindert halt späteres Pain in the Ass beim Kunden und dann tut man sich's halt an.
Ja. Also ich werde auf jeden Fall mal, ich hatte, als die Probleme aufgetreten sind, das auch schon mehrfach gefilmt, weil ich ja dann auch dem Tesla-Service was zuschicken wollte und zeigen wollte, was das Problem ist. Ich werde das einfach mal.
Und dann hast du es auf Instagram gepostet.
Nee, noch nicht. Ich werde das einfach mal bei YouTube einmal mal hochladen und in den Shownotes verlinken, damit sich die Zuhörer auch alle da einfach mal ein Bild machen können, was da so wirklich los war.
Ja, mach das, aber du weißt, was dann passiert, gell? Die Leute werden zeigen, es wie bei Apple. Die Leute werden sagen, du bist schuld.
Genau, Bedienerfehler ist eh klar.
Also die Leute, die Tesla gern mögen, werden sagen, du bist schuld. Die anderen werden sagen, hihi, ich wusste es, okay. Aber die Leute, die Tesla gern mögen, ist wie bei Apple, werden sagen, du bist schuld, weil du hast das falsch gemacht.
Ja, damit kann ich leben. Jetzt vielleicht noch der interessante Punkt, weil du gesagt hast, Instagram. Ich habe dann ja das Pannenfoto bei Instagram gepostet, wie ich mit dem Tesla liegen geblieben bin. Habe da auch explizit geschrieben, was da gerade so ein bisschen diese Probleme waren und sowas. Und du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von wegen, willkommen in der Welt der Elektromobilität, aha, schöne neue Welt, yada, yada, yada. Also das Ganze, da sind dann plötzlich alle Leute aus dem Stammtisch irgendwie aus ihren Ecken gekrochen und konnten endlich auf die Elektromobilität schimpfen. Und ja. Da habe ich natürlich die Sache ist ja relativ klar. Es hat nichts mit Elektromobilität zu tun. Wäre das Auto, sind wir jetzt in einem Paralleluniversum, Tesla würde nicht Tesla heißen, sondern Otto. Und die sind auch so ein disruptives Unternehmen, das gerade versucht, den Markt aufzumischen, aber mit Verbrennungsmotoren. Wird der gleiche Scheiß genauso passieren, weil das einfach von Nachlässigkeiten rührt und sonst was. Und es hat nichts damit zu tun, ob das Auto jetzt elektrisch angetrieben ist oder konventionell.
Und ich möchte noch was anderes sagen. Also wie gesagt, Tesla hat so seine eigenen Schlampereien, aber die gibt's halt anderswo auch. Wenn du dir vor Augen führst, die Standzeiten im Volkswagen-Konzern der damals auf den Markt gebrachten Elektroplattform mit ID3 und Cupra Born und so, das geht auf keine Kuhhaut. Diese Fahrzeuge waren komplett gebrickt, die standen teilweise 2 Wochen in der Werkstatt. Dann haben die Leute zwar ein Ersatzfahrzeug gekriegt, aber dann halt irgendwie einen Verbrenner und sie wollten ja eigentlich mit Strom vom Dach laden und so weiter. Also das ist jetzt kein Tesla-spezifisches Problem. Das spezifische Problem, das ich sehe, ist, also 2 Stück. Einerseits, dass es halt keine guten Fachwerkstätten gibt, die sich wirklich gut auskennen. Also wenige gute Fach. Und in den USA ist ja auch so, die Leute fahren ganz weit, um in die Fachwerkstätten zu fahren, die sich richtig gut mit Tesla auskennen. Hier bei uns gibt es in den Niederlanden so einen Typ, der kennt sich richtig gut mit der Bordelektronik aus. Da fahren die Leute hunderte von Kilometern zu denen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, was ich immer wieder bemängelt habe, Tesla selber sagt, ja, das sind die empfohlenen Wartungen, die du machen solltest, aber eigentlich musst du gar nichts warten. Ja. Wenn du das Leuten sagst, was machen die dann? Natürlich machen die dann gar nichts. Tesla steht ganz, 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 ganz unten auf der Zuverlässigkeitsliste. Und das ist aber nicht, das bildet nicht ab, wie gut diese Autos sind, weil VW jetzt, wie gesagt, diese Generation ist da auch nicht zuverlässiger, sondern das bildet natürlich ab, dass die Leute sich dann gar nicht drum kümmern, weil, ja, du musst dich nicht drum kümmern, ja, dann mache ich es auch nicht. Und dann hast du halt den Effekt, dass halt Autos, die nie überprüft werden, dann halt so Fehler akkumulieren können und dann irgendwann halt nicht mehr laufen.
Ja. Und ich möchte noch was ergänzen. Noch ein weiteres Problem aus meiner Sicht. Das hat dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Support eher auch zu tun. Ich habe ja gesagt, wie ich mich eigentlich darüber freue, sowas ohne große soziale Interaktion machen zu können. Aber ich habe auch gleichzeitig jetzt in dem ganzen Zug festgestellt, wie verloren du an ganz vielen Stellen bist, weil du einfach keinen Ansprechpartner hast. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Lobgesang aufs Autohaus sein, aber in der Realität ist es halt tatsächlich so, wenn du ein Problem hast, dann kannst du deinem Autoverkäufer oder dem Servicemenschen im Autohaus in den Ohren liegen und dann hast du wenigstens das Gefühl, dass du dich artikulieren konntest. Ob es dich versteht oder nicht.
Das hilft tatsächlich, weil wir haben es bei den Handwerkern ja auch, ist bei allen Handwerkern so. Die haben viel zu tun und dann rufe ich halt an. Ja, so, was ist denn? Du wolltest auch kommen. Jetzt warst du wieder nicht da und so, du hast viel zu tun. Also ich bin dann auch ganz mitfühlend, weil das ist halt so. Überall fehlen die Leute. Aber ich bin halt konsequent, rufe immer wieder an. Und irgendwann kommen sie dann. Und die kommen dann eher zu mir als zu anderen. Und dann hat ein Handwerker, so ein Gartenbetrieb, gesagt, er hasst das, wenn das Leute machen. Er hat gesagt, da ist so eine Frau und die hat auch, jede Woche hat die angerufen. Ich habe jetzt meinen Mitarbeitern gesagt, irgendwie, geh hin und mach dir einen Garten, dass sie nicht mehr anruft. Und dann habe ich gesagt, du sagst mir jetzt gerade, es hat funktioniert. Also werde ich es weitermachen. Weißt du, es ist natürlich nicht schön, es ist natürlich ein System, also ein Symptom von Überlastung, aber es hilft auch was. Weißt du, wenn man hingehen kann und sagen, du kannst du mal und ich weiß, was viel zu tun und so, weißt du, wenn man drankommen will, man will ja was, man ist ja dann auch nett und so. Ja. Aber man kann ja tatsächlich vergessen werden oder man kann tatsächlich nicht anhand seiner wahrgenommen Wichtigkeit des Problems da eingestuft werden und so. Und das hilft tatsächlich was. Genau. Und es geht im Ticketing-System halt nicht.
Aber selbst wenn es halt nicht so ist, du hast wenigstens jemanden, an den du dich wenden kannst. Und man muss es einfach sagen, wie es ist. Tesla, wenn du da in der Hotline anrufst, ist meine Erfahrung zumindest jetzt die, sowohl mit den Tickets, die man über die App erstellt, wie auch wenn man an der Hotline anruft, das ist die gleiche Supportnummer wie bei allen anderen Silicon Valley-Arschlochfirmen halt auch. Also versuch mal bei Google jemanden zu kriegen, wenn dein Google-Account gesperrt ist. Da kriegst du niemanden, mit dem du sprechen kannst, sondern du landest erstmal in 15 verschiedenen Support-Leveln, wo dich einer zum anderen weiterreicht und eigentlich niemand irgendwie ein Interesse dran hat, wirklich eine Lösung zu finden, sondern nur ein Interesse dran hat, das Ticket möglichst schnell zu schließen.
Ich hab bei Google manchmal die Frage, ob da überhaupt Leute arbeiten. Also wenn du Presseanfragen an Google schickst, ich hab eine Presseanfrage, ich überdenke es nicht aus. Ich habe nach 3 Monaten eine Antwort gekriegt und habe gesagt, danke für die Antwort, aber den Artikel, den musste ich vor 2 Monaten dann tatsächlich mal abgeben.
Ja, und das ist einfach, das mag bei kleinen Produkten oder sonst was, mag das vielleicht noch irgendwie okay sein, aber halt, wenn du ein Auto kaufst, ist das halt nicht okay. Dafür steckt da in der Regel dann ein bisschen zu viel Geld drin. Und das war gerade der Punkt, den fand ich zum Beispiel extrem frustrierend, wie verloren du da quasi bist, um irgendwie eine Antwort zu bekommen oder dafür mit jemandem sprechen zu können, damit das Auto halt doch in die Werkstatt geschleppt wird, um jemandem sagen zu können, ja, Moment mal, schön und gut, dass hier in Koblenz Züge und Busse fahren, aber die bringen mich halt nicht in die Eifel. Und das, ja, also das ist wirklich so eine große Erkenntnis irgendwie für mich aus der ganzen Nummer. Da sind die sich alle gleich und also die ganzen Silicon Valley Firmen und das ist aus Kundensicht absoluter Scheiß.
Ich habe eine abschließende Frage, okay? Ja. Mhm. Wie zuversichtlich bist du hinsichtlich einer korrekten Fehlerdiagnose? Weil ich habe das Gefühl, dieses Problem, was du hast, ist ja intermittierend aufgetreten und deshalb auch so schwer zu diagnostizieren gewesen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das, was er vermutet als Ursache, dass das nicht die Ursache ist oder nur ein Teil der Ursache oder dass halt noch was anderes kaputt war, aber dass es wieder auftreten kann. Was denkst du?
Ich bin mir fast sicher, dass das ursprüngliche Problem wieder auftreten wird. Falls du dich erinnerst, ich habe ja dann das Problem in dieser Intensität ist ja erst aufgetreten, nachdem ich dort das erste Mal beim Service war. Vielleicht, weil sie da irgendwas auseinandergenommen haben und beim Zusammenbauen was kaputt gegangen ist oder ein Stecker nicht richtig drauf war oder was auch immer, keine Ahnung. Das ursprüngliche Problem, das ich letztes Jahr im Herbst hatte, das sehr viel seltener aufgetreten ist, da bin ich mir noch fast relativ sicher, dass das wieder auftreten wird.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Ja.
Also, aber wir werden es
ihr werdet das erleben
und, genau. Und berichten.
Genau. Ja, Clemens, was hat dich bewegt?
Ich bin Mazda MX-5 gefahren.
Ah.
Es war so schön.
MX-5 Times are good times.
Ich habe, es gibt ja ein Modell-Update für dieses Jahr vom MX-5. Da ist so ein bisschen mehr Ausstattung, so Details im Innenraum und das große Modell hat serienmäßig ein Sperrdifferenzial. Und da hat der Martin gesagt, also von der Chefredakteur von Heise Autos, wir holen den. Und hat mich gefragt, ich will euch, oh ja, Mazda MX-5, ich bin noch nie MX-5 gefahren. Das ist ein großes Versäumnis.
Oha, ja.
Und da habe ich gesagt, ja, das wäre ganz interessant. Und dann habe ich halt gedacht, ja, natürlich die große Maschine her und so. Und ich gesagt, am besten hätte der Mazda MX-5 500 PS, weißt du, so mit dem Motorradgedanken, dass du so Leistungsgewicht, dass du da alle überholen kannst. Und er sagt, nee, andersrum. Er hat gesagt, er findet das Basismodell am interessantesten mit dem kleinen Motor. Und dann habe ich gesagt, du, okay. Wir machen das, wenn du sagst, das ist das Interessante. Und dann bin ich mit dem kleinen Motor mit 132 PS gefahren als RF-Version, dieses Pseudo-Targa-Ding da. Ja. Und das war total schön.
Ja, glaube ich.
Also das Einzige, was ich vermisst habe, ist, du kannst nicht wirklich überholen mit dem Ding. Also du musst schon weit vorausgucken. Und also am besten ist, wo du so in ein Tal runterkommst, wo so Kurven sind und die Leute haben dann immer Angst vor der Kurve und dann, wenn die auf die Bremse gehen, gehst du aufs Gas und dann bist du schön vorbei, wo du weit gucken kannst. Das ist das Einfachste, aber so in normalen Situationen, wo du mit dem Motorrad oder auch mit einem starken Auto einfach flutsch vorbei wärst, kannst du mit dem Ding nicht überholen. Vor allem, wenn du hinter jemanden fährst und jemand sieht, dass hinter dir jemand ist, dann treten die ja aufs Gas. Da brauchst du mit dem kleinen Motorchen da nicht viel versuchen.
Das ist das Einzige,
was ich vermisst habe. Aber sonst war das einfach so schön. Also das ist ziemlich lang übersetzt, das Auto. Ich weiß nicht, wie lang dein übersetzt, aber das ist arschlang übersetzt, das Auto. Und dann hast du halt so, wenn du Landstraße fährst, so 100 und willst halt so ein bisschen Druck haben, dann fährst du so im dritten und wenn du so unter 100, signifikant unter 100 fällst, dann brauchst du schon auch mal den zweiten, dass du also so schön aus den Ecken rauskommst und dann schaltest du auch mal in den vierten, wenn es ein bisschen schneller ist. So, aber das sind so die Gänge, mit denen du dann fährst und dann hat aber auch, dann kommt so ein bisschen auch was. Mhm. Und wenn du Sprit sparen willst, ist diese lange übersetzte Endübersetzung und dann so sechsten Gang, dann kommst du tatsächlich ganz ohne Kopfstand beim WLTP-Verbrauch raus, war total schön. Und dann ist das Auto halt echt so klein. Also es ist so klein und verhält sich auch wie ein Auto, es wankt so und bewegt sich und das verrät dir ganz viel über das Autofahren, wie halt ein normales Auto fährt und nicht unbedingt so ein Sportwagen, die so straff sind und sich wenig bewegen und dann so ganz straff und sehr deutliches Feedback und so. Das ist ein total schönes Autofahren und für mich war es schön mit dem kleinen Kofferraum auch und das Handschuhfach dazwischen den Sitzen vorne ist gar keins. Dann so einfach so wurde gedacht, die haben wirklich so viel Auto, wie eine Person braucht, aber nicht mehr.
Mhm.
Und das ist für mich total cool. Also ich denke, das wäre tatsächlich, das wäre mein Auto. Also für wenn ich mir jetzt nochmal, weißt du, so meine Situation ist ja wie bei der Duke, ein Auto, wo ich ein bisschen trainieren kann, dass ich fit bleib beim Autofahren und wo man was über das Autofahren lernen kann, aber halt möglichst kompakt und wenig und aber auch Hinterradantrieb und so, dass man die Aspekte des Standardantriebs da ein bisschen fahren kann und so. Also das wäre tatsächlich mein Auto. Also das Mehrgewicht von dem RF, das würde mich beschäftigen. Das sind 36 Kilo Mehrgewicht, das würde mich beschäftigen, aber es sieht schon super schön aus.
Ja, ich finde den RF auch einfach die schönste Variante vom MX-5, muss ich echt sagen. Das ist,
Und dann hast du ja noch das elektrische Dach mit. Also kommt es komplett servogesteuert elektrisch mit der RF-Variante. Da geht das komplette Pseudo-B-Säulen-Ding, das geht so nach hinten auf, dann flutscht das Dach da hinten rein und dann geht es wieder drauf, dauert so 16 Sekunden. Und du musst gar nichts verriegeln, losmachen, sondern das ist komplett elektrisch. Also beim S2000 war es so, du musstest so flöpp, flöpp machen und dann konntest du auf den Knopf drücken und dann hat es ganz schnell so in 6 Sekunden das aufgemacht. Aber bis du da flöpp, flöpp und so gemacht hast, sind oft auch 10 Sekunden rum gewesen. Das war jetzt nicht wirklich insgesamt unbedingt schneller.
Ja, nee, aber ich finde den MX-5 auch super. Also es, vor allem, weil auch als ND, also ich war damals bei der Fahrpräsentation vom ND, als das RF-Modell, also das Dach, das erstmal die Variante mit dem Dach, das erstmal auf den Markt kam. Und ich habe das einfach total genossen. Ich hatte ja selbst früher einen MX-5 zweite Generation, also MNB. Und auch, ich fand das einfach erstaunlich, wie die selbst beim ND, bei dem modernen Auto, immer noch so sehr dieses ursprüngliche Fahrverhalten drin haben. Genau das, was du beschrieben hast. Und das finde ich nämlich bei dem einfach so interessant. Der ist am Wanken, der ist sich am Bewegen. Du kannst das Auto auch mal richtig irgendwo reinwerfen. Du kannst mit dem Auto arbeiten und spielen und einfach mal gucken, was passiert, ohne dass er dich dabei umbringt und ohne dass das irgendwie alles zu seriös oder zu ernst und zu spitz und sowas alles ist.
Ja, der Kleine hat ja sogar noch 16 Zoll Felgen.
Oh.
Also der Große hat 17 Zoll Felgen, mit dem Großen und der Kleine hat 16 Zoll Felgen. Das heißt, da ist dann auch so ein bisschen mehr Gummi noch auf den Rädern. Und dann wird's halt noch, weißt du, dann wird's noch so altmodischer automäßig.
Ja.
Das ist echt cool. Und selbst, also ich kenne viele Leute, die das als einziges Auto haben, also ein Single-Haushalt. Und das ist dein Auto im Alltag. Du kannst damit problemlos einen Alltag machen. Das ist dann auch, wenn du es entsprechend niederturig fährst, entsprechend sparsam. Und dann eben so kleiner Kofferraum. Manche machen sich hinten drauf dann ja noch diesen Gepäckträger. Aber wenn du allein bist, erstens mal habe ich erstaunlich viel, also an Einkäufen, wenn es in Tüten ist und nicht in Kästen, gibt's erstaunlich viel in diesen Kofferraum rein. Aber wenn du allein bist, kannst du einfach den Beifahrersitz einfach zuknallen mit deinem Gepäck, was du da mitnehmen willst. Und das betrifft jetzt bei mir zum Beispiel so sperrige Sportgeräte, so Snowboard oder so. Das passt natürlich nicht hinten rein, aber es passt auf den Beifahrersitz. Und da kenne ich wirklich einige, die das dann als einziges Auto hatten, bis dann kommt mit Freundin geht's auch noch. Die Freundin hat ja meistens noch mal ein extra Auto. Und wo es dann irgendwann dann verkauft wird, ist, wenn dann das Kind kommt, weil wo soll es sitzen?
Ja.
Aber für so als Ein-Personen-Auto ist das, wo ich mir gedacht, das ist genau der Punkt, den Matze da gefunden hat. Wie viel Auto brauchen wir? Mhm. Und das ist so genauso die goldene Mitte. Das ist nicht zu wenig Auto. Das ist super komfortabel, finde ich. Also für das, was es ist, ist es super komfortabel mit den Heizsitzen und pipapo. Aber es ist nicht, dass so viel Auto irgendwie, das ist nicht puristisch genug. Also es ist sehr, sehr fein austariert von der Dosierung von Auto. Und ich hatte einen sehr schönen Tag in der Fränkischen Schweiz damit, bin so da durchs Hinterland gefahren.
Das glaube ich, ja. Ich bin mit Susa vor 6 Jahren oder sowas, glaube ich mal, mit einem MX-5 ND sind wir nach England gefahren und sind die komplette Südwestküste abgefahren. Und waren damit eine Woche unterwegs und das war einfach, es hat uns auch nicht gestresst. Also es war mit dem Gepäck so ein bisschen, wenn man packt, wie beim Motorrad eigentlich, also eher so in einzelnen kleinen Taschen, die du dann gut hinten verteilen kannst, um den Kofferraum bestmöglich auszunutzen, dann kriegst du das mit dem Platz super hin. Wie du sagst, vom Fahrkomfort stresst er dich überhaupt nicht. Und das war einfach schön. Das hat einfach richtig Spaß gemacht, vor allem dann in England noch so auf diesen kleinen B- und C-Roads irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Ich finde das ein super Auto und ja, ich habe gerade auch mal geguckt, Leergewicht 1115 Kilo. Das ist halt, das ist schon geil. Aber auch mit ja, 136 PS funktioniert das gut.
Ja, und mit Stoffdach bist du ja bei 1078 und das ist ja das EU-Leergewicht, also inklusive 75 Kilo Fahrer und Gepäck.
Ja.
Das heißt, du bist wirklich so in der Gegend eine Tonne. Jetzt weiß ich auch, du kennst mich ja, wegen mir könnte es viel leichter sein und so, aber weißt du, das ist ja halt eine Preisfrage.
Ja.
Und dann auch diese ganzen Sachen, dass es halt im Alltag diesen Komfort hat, ist dann natürlich auch wieder eine Gewichtsfrage. Also diese bequem beheizten Sitze zum Beispiel. Also ich weiß nicht, mir würden auch Sportsitze reichen, aber die kannst du die dann beheizen. Also Heizsitze ist im Cabrio schon geil. Ich will ja immer das Dach zumachen.
Ja, also das ist ja auch nicht viel Gewicht, muss man echt sagen. Also das ist ja so eine also kleine Heizmatte da drin.
Ja, also ich fand super schön auch so weißt du, von Angeboten, das ist so, ich habe im Forum dann gelesen, die Ganganzeige, kann ich dann eine Geschwindigkeitsanzeige haben und alles so, nö, das gibt's nicht. das ist halt, da ist halt einfach nicht viel an System. Auch da ist halt so ein Navi mit Drehdrücksteller ist da noch drin. Du kannst dann Android Auto und Apple CarPlay und so. Und da ist ein Navi mit Drehdrücksteller noch drin. Das ist komplett ausreichend, das Ding. Das kann man verwenden für als Navi. Und dann kannst du ja noch dein Smartphone-Spiegelsystem jeweils je nach Betriebssystem da verwenden. Dafür wird extra der Touchscreen freigeschaltet, den Mazda sonst nicht benutzt. Nur für das. Ist der da? Ist ganz interessant. Und das auch der Drehdrücksteller, der ist halb so breit wie meine Handfläche. Irgendwie ist es ganz klein alles. Und daneben ist die riesige Handbremse. Denke ich mir, ja, genau. Das sind die richtigen Prioritäten.
Ja. Ja, ist echt. Also, und das Schöne ist, also tatsächlich mit dem kleinen Motor, ich habe gerade auch extra nochmal geschaut, mit dem kleinen Motor, wenn man den nicht als RF hätte, dann ist es ziemlich exakt eine Tonne. Das ist halt schon, das ist genial. 1003 Kilo. Als RF-Variante dann mit dem kleinen Motor 1039 Kilo. Ja, 36 Kilo fürs Dach, wie du gesagt hast, ja. Und also man muss auch sagen, das Getriebe ist halt auch einfach super schön. Also die Schaltmechanik ist einfach richtig toll.
Ja, das ist bei vielen guten. Also ich hab mich ein bisschen an den S2000 erinnert, wobei beim S2000 ist es noch ein bisschen geiler.
Ja, das glaube ich.
Du legst halt den Arm da drauf auf die Mittelkonsole, auf den Kardantunnel und dann machst du so relativ viel mit dem Handgelenk. Also diese 4,5 Zentimeter Schaltweg. Weißt du? Da kannst du schon relativ viel aus dem Handgelenk machen und musst nicht so musst nicht so wie beim LKW mit dem ganzen Arm da rumrupfen.
Ja.
Sondern, weißt du, wenn du schnell schaltest und du einfach Handgelenk und Fingerzug, dann kriegst du die Distanz meistens schon. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ach, toll,
das Auto. Das ist halt super schön.
Preis?
Beim S2000 war es noch ein bisschen besser, weil bei S2000 habe ich wirklich meinen Arm bewusst abgelegt und habe wirklich nur so mit dem Handgelenk, wie so Joystick-mäßig, so die Gänge rein. Das ist ja krass, das geht block, 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 block.
Das geht selbst beim neuen Civic leider nicht mehr.
Das ist beim MX-5 ein bisschen mehr Weg habe ich dann schon gebraucht. Das war beim S2000 bei der Final Edition, der ich immer noch etwas nachweine. Mhm. Aber okay, hat halt keiner gekauft. das war noch ein bisschen geiler, aber es ist auch so, wie du sagst, es ist einfach ist so ein Getriebe, so schnick, schnick, schnick. Wo du das macht dann nichts aus, wenn du einmal mehr schalten musst.
Genau.
Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Handschaltung und viele Handschaltungen nerven mich einfach nur, wenn ich da so ein hackliges Nutzfahrzeugding da rumschalten muss. Das macht man halt, weil man muss. Aber bei dem, ach ja, jetzt nehme ich mal einen anderen Gang, spare mal ein bisschen Sprit, sechster Gang rein und so. Das ist sehr schön zu schalten, das stimmt.
Abschließende Frage, Quanta Costa.
Der MX-5 jetzt mit den Updates fängt jetzt bei knapp über 30 an. Ne? Also es ist schon teurer geworden, wobei man sagen muss, das Geld ist auch weniger wert geworden.
Richtig.
Das muss man auch immer bedenken.
Ja.
Finde ich immer noch
einen fairen Preis.
Ich finde es auch einen fairen Preis. Und ich glaube, Mazda hat das Thema auch ganz gut im Griff, weil das ist das letzte Auto, was da übrig geblieben ist. Die anderen, es gibt immer wieder die Leute, die sich dann drangehängt haben und auch so Roadster gebracht haben. Aber Mazda hat diesen Mittelweg so schön gefunden und haben andere nicht gefunden. Der S2000 ist zum Beispiel definitiv das sportlichere Auto. Mhm. Aber genau das ist ihm dann halt zum Verhängnis geworden, weil dann die Leute, die so sportlichen kleinen Roadster haben wollten, die haben den gekauft. Das waren aber nicht so viele. Und die Masse ist halt beim günstigeren MX-5 gelandet, weil der war günstiger, hat sehr viel davon auch schon geboten und hatte diese enorme Alltagstauglichkeit.
Ja.
Und dann hast du halt dieses ganz fein austarierte, was ja die Japaner oft gut machen, dass über die Zeit immer, wie das Produkt gemacht wird. Und in jeder neuen Generation wird ja auch dann versucht, diesen Kompromiss wieder neu zu finden. Und das hat Mazda ganz gut im Griff. Also ich denke, Mazda wird auch eine weitere neue Generation versuchen.
Ja, ja, man sieht es bei eigentlich auch, also das Auto zum Beispiel mal vom BMW, was auch heute noch mit dem aktuellen MX-5 am ehesten vergleichbar ist, ist der alte Z3. Selbst der Z4 ist dann schon deutlich größer geworden. Und jetzt der aktuelle Z4, das ist ja ein Riesenschiff. Also der aktuelle Z4 ist ja eigentlich wie so ein Dreier Cabrio oder sowas.
Ja, ja, das sind halt richtige Softies auch. Ja.
Und
die Roadster von BMW sind richtige Softies.
Ja, und der erste Z3, der war da noch, der hat das irgendwie, finde ich, noch ganz gut verkörpert. Aber
oder weißt du noch Z1?
Ja, ja.
Also der war ja wirklich sehr kompakt dann.
Aber Clemens, war denn der MX-5 laut?
Laut? Nein, er war sehr leise.
Also passt er nicht zu unserem Thema heute?
Doch, er passt gut zu unserem Thema, weil er hat nämlich, um Gewicht und Komplexität und damit Geld zu sparen, hat er, glaube ich, also zumindest habe ich es jetzt nicht bemerkt, ich glaube, der hat kein Klappensystem.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Also es ist nicht, dass du hier Sportmodus und dann wird es lauter und so. Das hat er einfach nicht. Das würde auch nicht zum Konzept passen, weil es wiegt ja und es kostet ja. Und dann machst du lieber halt so ein grundsätzliches Sounddesign. Und ich habe das bei meinem Motorrad ja auch. Mein Motorrad hat auch keine Klappen und ich finde es auch gut so, weil da ist eh schon genug kaputt. Ich habe ja jetzt erstmalig, glaube ich, habe letzte Folge schon berichtet, aber erstmalig jetzt ein komplett funktionierendes Motorrad nach 8 Jahren. Und wenn ich jetzt Klappen drin hätte, dann wäre es wie bei dir, was du vorhin erzählt hast, wären die Klappen schon wieder angerostet.
Ja, beim Cayman, die linke Abgasklappe, die ist fest. Die ist festgegammelt. Also der Schieber, der von der Unterdruckdose zur Klappe geht, der ist festgegammelt, passiert ganz gerne. Und wie es halt so ist bei einem Porsche, der war kürzlich beim Service. Ach, wir haben gesehen, die Klappen, die linke Abgasklappe, die ist fest. Ja, das würden wir dann einfach noch schnell mitmachen, oder? Und habe ich gefragt, einfach so mal eben mitmachen. Ja, okay, was soll das denn kosten? Ja, also das ist dann die Abgasanlage ab Cut. Ich habe die Teilliste jetzt schon mal hier liegen, das wären dann 5.500 Euro.
Mhm, genau. Schnäppchen.
Einfach mal eben mitmachen. Weißt halt Bescheid. Ne?
Vor allem das Schöne ist auch, die Abgasanlage abcut, ja, mal einfach so, hau rein.
Ja, genau, ne?
Mach Willi. Tu dir noch ein Tausi in die Werkstattkasse.
Ja. Eine freie Porsche-Werkstatt in Wesseling, die haben das schon häufig so gemacht, die besorgen dann Abgasklappen so auf dem Zubehörmarkt, also die genau da reinpassen, die auch dementsprechend und schweißen dann die bestehende aus, beziehungsweise sägen die bestehende aus und schweißen dann die neue Abgasklappe rein, weil die sagen halt auch, naja, bei einem Auto, das dann halt jetzt irgendwie dann schon so 10 Jahre plus ist, lohnt sich das jetzt einfach dann wegen einer Klappe dann 5.500 Euro für die gesamte Abgasanlage auszugeben? Vielleicht nicht. So ist das halt mit dem Porsche.
Ja, die Experience ist ja selbst gewählt. Aber ich möchte noch mal, jetzt sind wir ja sehr weich ins Thema geschlüpft. Ich möchte darauf hinweisen, wir sind jetzt im Hauptthema, okay?
Genau,
das ist richtig. Wir sind sehr weich reingeschlüpft, du hast sehr weich übergeleitet. Aber wir sind jetzt im Hauptthema und da geht es um Lärm, wahrgenommenen Lärm, Geräuschvorschriften. Mein Anlass war, also wir haben das aus der Themenliste deshalb rausgekramt, weil am 1. Januar 2025, also nächstes Jahr, gelten für Motorräder neue Vorschriften und zwar, also seit 2020 gilt Euro 5. Euro 5 wurde so vorgestellt und das ist ein ziemlicher Brocken für ein offenes Fahrzeug, wo der Motor einfach da im Fahrtwind hängt und man so drauf sitzt. Und da wurde schon von der EU signalisiert, dass da wird so ein paar Zugeständnisse geben an die Fahrzeughersteller. Mhm. Es war aber lange nicht klar, was das ist. Und dann haben manche halt mit mehr Zugeständnissen gerechnet und manche mit weniger. Auf jeden Fall musstest du erstmals entwickeln. Also 2019, also ein Jahr vorher, kam dann raus, was für Zugeständnisse es sein werden. Und da musstest du halt dein Fahrzeug schon größtenteils in der Auslegung fertig haben. Das war so ein bisschen, also in der EU, das sage ich ja oft, die sind einfach sehr weit weg von jeder Praxis. Das ist ein grundsätzliches Problem, würde ich sagen. Mhm. Da müssten viel mehr Praktiker Lobbyarbeit machen oder die Bürokraten müssten halt auf die Leute auch hören, weil die sind ja da und sagen, wir brauchen da für ein Motorrad, wir brauchen da jetzt mal 3-4 Jahre Vorlaufzeit. Von Auslegung bis Verkauf. Naja, auf jeden Fall, die Firma BMW Motorrad hat mir dann gesagt, der Typ, der dort für Abgas zuständig ist, hat dann gesagt, er hätte nie gedacht, dass die Zugeständnisse der EU ausgerechnet im Abgasbereich kommen, weil ja gerade eben VW-Abgasskandal war.
Mhm.
Aber genau das ist passiert. Und dann hat BMW halt schon alles für die Vorgaben fertig gehabt. Also zum Beispiel, du erkennst aus dieser Zeit eine Lambda-Sonde vor Cut, eine nach Cut. Mhm. Das ist eine Vorgabe, die gilt eigentlich jetzt erst für Neuzulassung nächstes Jahr. Nämlich, dass du die Funktion des Cuts im laufenden Betrieb ständig kontrollieren kannst. Dass ein kaputter Cut nicht mehr einfach so dir nicht so auffallen kann. Und du kannst damit den Cut in der Form bewerten, dass du der Cut hat so eine Sauerstoffspeicherfunktion und wenn du mit Luftüberschuss, also von Mager auf Fett, also mit Treibstoffüberschuss wechselst, dann kannst du immer sehen, wie viel Sauerstoff im Cut hängen bleibt durch diesen Wechsel.
Mhm.
Ja. Und dann kannst du durch die Sauerstoffspeicherfähigkeit korreliert mit allen anderen Funktionen des Cuts. Und damit kannst du halt den Cut aufgrund dieses Messwerts ganz gut bewerten. Und das haben viele Motorräder damals schon gehabt, nämlich die gedacht haben, das ist jetzt ganz sicher Teil der Vorgaben und die es dann nicht mehr halt geändert haben. Und zusätzlich, jetzt sind wir aber ins Abgas abgekommen, ja. Zusätzlich zu Euro 5 Plus, also Euro 5 Plus sind dann so, da wird die Dauerhaltbarkeit des Abgassystems muss belegt werden. Vorher konnte sie geschätzt werden, jetzt muss sie belegt werden. Und zusätzlich ist aber eine neue Geräuschvorschrift am Start. Und da, das Thema hatten wir ja schon öfter, als 2016 die Geräuschvorschrift R4104 war es, glaube ich, in Kraft getreten ist, sind manche Motorräder mal schlagartig leiser geworden, zum Beispiel bei Ducati.
Mhm.
Andere sind lauter geworden, zum Beispiel bei BMW. Und das hing immer so ein bisschen davon ab, wie es vorher gewesen ist. Also vorher durftest du einfach selber deine Messung machen als Hersteller und sagen, guck, das sind unsere Homologationsmessungen, damit lassen wir das zu. Und mit Euro 6 und der Unitsche R414 für Geräusch, also die Euro-Vorschriften sind für Abgas, die Unitsche-Vorschriften sind für Geräusch, da war es dann so, dass eine Stichprobe vom Band genommen wurde, und zwar von einer unabhängigen technischen Prüforganisation. Und die wurde geprüft. Und da war für Ducati das vorher sehr beliebte System nicht mehr zu tragen, dass sie halt einfach irgendwas dahin geschrieben haben oder irgendwas da zur Zulassung geschrieben haben und dann ganz was anderes gebaut haben. Das war vorher ein häufiges Problem, wo sich andere Hersteller auch drüber geärgert haben, weil wenn du eine Serien-Ducati genommen hast und die Werte gemessen hast, hast du gemerkt, das stimmt ja alles gar nicht. Also das hat nichts mit dem zu tun, wie das zugelassen ist. Oder wenig. Und das war dann vorbei. Und dann sind die schlagartig leise geworden. Das hat aber nicht lange gedauert. Und dann wurden die wieder knallelaut. Und dann hat man halt gemerkt, der Bereich, auf den sich konzentriert wurde in den Vorschriften, war das Szenario innerorts.
Mhm.
Das kam da dazu bei der 04 und davor in der 03 war das Szenario Beschleunigen am Ortsausgang. Also auf 50 km/h Vorbeifahrt und dann Gasanschlag beschleunigen in dem Gang, wo am meisten Vortrieb ist oder so. Das war das Messszenario. Und dann wurde halt so in, zum Beispiel jetzt im zweiten oder dritten, wurde halt dann so Ortsausfindes gemessen und wo es dann laut ist, das war dann drin gestanden. Und weil dieser Bereich so klein war, haben die Hersteller halt dann da einfach Klappen zugemacht.
Ja.
Und dann oberhalb gebeamt.
Ja.
Wir haben das, weißt du noch, sehr deutlich gehört, als wir in den Alpen waren mit den Sporttouren und
ganz
die
genau.
Wunderschöne, sehr schön fahrende Ducati, die so innerorts und dann auch beim Beschleunigen und dann plötzlich.
Ja, vor allem, also vor allem nicht nur das, du hast deutlich ja bemerkt. Auch der Fahrbereich für innerorts Vorbeifahrt, der war sehr genau definiert. Ich glaube, die ich weiß nicht, was die Vorschrift genau sagt. Ich glaube, bei der Ducati war es der dritte oder der vierte Gang. Es war nämlich auch wirklich nochmal zusätzlich gangabhängig. Im dritten oder vierten Gang bei 50 km/h und das war so ein ganz kleines Fenster von vielleicht, sagen wir mal, 300, 400 Umdrehungen. In dem Bereich ist dann auf einmal so von und dann hast du so ein ganz kleines bisschen mehr Drehzahl gehabt oder ein ganz kleines bisschen weniger Drehzahl und dann ist wieder sofort von. Also sehr, sehr, sehr krass deutlicher Unterschied gewesen auf jeden Fall, ja.
Und da haben dann viele Hersteller es einfach übertrieben, weil die Motorräder, die ja mit der Vorschrift leiser werden sollten, sind in der Praxis lauter geworden. Also das Thema hatten wir auch schon mal. Die Fachzeitschrift Motorrad hat zu der Zeit mal gemessen Euro 3 Motorräder und Euro 4 Motorräder. Und viele Euro 4 Nachfolgemodelle sind drastisch lauter gewesen als die Vormodelle, wo ja eigentlich die Vorschrift strenger ist. Und da muss man sagen, das System war dann einfach nicht mehr nachhaltig. Es gab wirklich Zubehör-Auspuffanlagen für die GS, also für den Topseller, die leiser waren als das Original. Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben, dass das so ein Produkt überhaupt jemand interessiert hätte. Weil wenn du es leise wolltest, hast du einfach die Serienanlage draufgelassen.
Was ja aber auch durch die Fahrverbote in Tirol ausgelöst wurde. Oder befeuert wurde.
Ja, auch. Wobei, das hat die GS, glaube ich, gar nicht betroffen. Also die GS hat ja nicht irgendwie über 90 Dezibel Standgeräusch.
Okay.
Serienmäßig. Das hat die gar nicht betroffen, sondern es war eben den Leuten selber zu laut oder auch wenn sie jetzt in so viel befahrenen Touristenregionen unterwegs sind, dass sie halt einfach dann sozial auftreten wollen, weil sie ja noch öfter herkommen wollen. Das ist ja genau der Hintergrund vor. Das Standgeräusch ist komplett ungeeignet, um auf das Fahrgeräusch zu schließen bei ganz vielen Motorrädern. Das ist nur drin, weil die Polizei das halt kontrollieren kann und darauf vielleicht auf irgendwas schließen kann. Aber erstens mal, das Niveau der Polizei beim Kontrollieren und auf irgendwas schließen ist jetzt nicht so geil, sagen wir es mal vorsichtig. Und dann ist aber auch so, die grundsätzliche Idee, dass man darauf auf dieses schließen kann, ist auch einfach falsch. Also eins der leisesten Motorräder in Ort zum Beispiel sind die großen Dreizylinder von Triumph. Weil du die durch die gleichmäßige Zündfolge und ganz ruhigen Motorlauf und so, du kannst die einfach schön niederturch durch den Ort fahren. Du musst dann auch nicht mehr unbedingt runterschalten, wenn du dann am Ortsschild vorbei bist, sondern weil die so viel Drehmoment haben, kannst du dann einfach trotzdem wegziehen. So. Und du kannst damit ganz leise durch den Ort fahren, viel leiser als mit vielen Zweizylindern und so. Und die sind aber vom Standgeräusch, weil das ja bei hoher Drehzahl gemessen wird, sehr hoch. Dann hast du aber in der Praxis, dass die leisen Motorräder dort nicht fahren dürfen und viele laute Motorräder dort fahren dürfen. Also es ist komplett gaga. Das ist nur eine reine Notwehrmaßnahme, weil anders ist es halt nicht zu lösen.
Ja.
Und da ist meine Theorie, weil das dann auch in der Diskussion war, ich habe auch mit dem WDR, haben wir so eine Radiosendung drüber gemacht, über halt das Problem, dass die Leute in Treu und Glauben eine Auspuffanlage kaufen und dann halt damit fahren und denken, das ist aber viel lauter, als das früher war. Und dann halt den Leuten auf die Nerven gehen und das eigentlich gar nicht wollten. Und dann aber auch, ich habe nichts verändert, ich habe es komplett legal zulassen. Es muss doch möglich sein, dass ich sowas kriege und so. Und das, ich glaube, da haben die Hersteller den Bogen überspannt. Denk nur auch an die Fireblade. Also die Fireblade, das war eins der letzten Motorräder aus der, dieser Zulassungsgegend, wo sie wirklich dann halt gesagt haben, ja, wir geben denen jetzt, was sie wollen, nämlich richtig laut. Die war so laut, dass selbst viele von den Fans lauter Motorräder gesagt haben, das ist einfach zu arg im Sinne von, wenn ich da draußen rumfahre, die schlachten mich.
Mhm.
Und ja. So, und da wurde es halt, glaube ich, einfach überrissen. Und dann stand, ich habe es damals schon geschrieben, habe es immer schon gesagt, wenn ihr es halt dauerhaft überreißt, dann steht doch klar als Damoklesschwert über der ganzen Branche strengere Geräuschvorschriften. Und dann die Laien, die sich nicht damit auskennen, sagen, ja, sehr gut, strengere Geräuschvorschriften. Aber wenn man strengere Geräuschvorschriften hat, dann kommt man in ein Problem, das alle Fahrzeuge betrifft, nämlich das Abrollgeräusch eines Fahrzeugs an sich ist schon lauter, als die meisten Leute wissen. Wenn du zum Beispiel, viele Leute sagen, ja, warum können wir nicht einfach 80 Dezibel, das gilt für alle Fahrzeuge in allen Drehbereichen. Viele Sattelschlepper sind bei 30 km/h nur durch Abrollgeräusch schon lauter als 80 Dezibel. Willst du den Sattelschleppern sagen, die dürfen jetzt nur noch 20 fahren? Und dann kommt eine Steigung und dann muss der Motor ja lauter sein. Vielleicht wird der dann lauter. Weißt du, so, dann müsste der riesige zusätzliche Schallkopplung haben für den Leistungsbereich und so. Also es ist nicht praktikabel, dass man sagt, alle Bereiche immer 80 Dezibel. Sondern was das Ziel halt sein muss, ist, dass es erstens, wenn man als Fahrer leise fahren will, dass es einfach möglich ist, weißt du, niedertouriges Fahren auf Drillmoment. Dass wenn man das bewusst wählt, dass das auch möglich ist, wenn man dass das dann auch leise ist und dass die Hersteller halt aufhören, das Gesetz dem Buchstaben nach zu befolgen und dem Willen des Gesetzes aber irgendwie gar nicht mehr zu folgen. Das muss halt aufhören. Ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich ein serienmäßiges Motorrad aus den 90ern in so einer Gruppe von modernen Motorrädern, das ist schon seit vielen Jahren so, das hört man gar nicht.
Ja.
Das ist in einer Gruppe von so, die Lautstärkevorschriften in den 90ern waren viel laxer. Aber es wurde halt nicht so viel Sounddesign betrieben. Das Motorrad, also das hörst du, wenn es einen serienmäßigen Auspuff hat, oft auch beim Zubehörauspuff, das hörst du nicht, das ist so leise, dass man merkt, die ganzen zusätzlichen Vorschriften haben eigentlich nur dazu geführt, dass die Firmen da mehr investiert haben in Umgehungen. Und das ist jetzt so überspannt gewesen, dass jetzt die Motorräder von Herstellern aus vorher schon wieder leiser geworden sind. Dann hat sich der Fachverband ACEM, der die Motorradindustrie vertritt, dafür eingesetzt, dass nicht der Grenzwert abgesenkt wird, weil sie mit so Demo-Fahrzeugen demonstriert haben, wie hoch das Abrollgeräusch halt schon ist und was man da alles machen müsste und so. Das ist wirklich nicht sinnvoll. Die haben eine GS genommen, die der schon Kadern hat, und man müsste im Prinzip das Fahrzeug komplett kapseln.
Mhm.
Also es müsste so eine komplette Kapselung, die auch dann teilweise über die Räder geht und so. Das ist Quatsch. Die haben aber gesagt, was halt sinnvoll wäre, dass mehr Bereiche abgedeckt werden von der Lautstärkevorschrift. Und das ist jetzt der Fall, nämlich diese ASEP, diese Additional Sound Emission Preventations oder so, die sind jetzt Teil der Vorschrift und da wird bis 80% Maximaldrehzahl in den Geschwindigkeitsbereichen von 10 bis 100 km/h werden und alle Gasgriffstellungen werden da ganz, ganz, ganz viele Bereiche durchgemessen. Das ist natürlich viel aufwendiger, aber das heißt, dass diese ganzen Bereiche jetzt mal drin sind und dass es in der Praxis dazu führen wird, weil in diesen Bereichen wird das Motorrad leiser werden müssen, sonst wird es nicht zugelassen, dass dann die Motorräder leiser werden. Das ist jetzt, also sie wurden schon vorher ein bisschen leiser, aus dem gesellschaftlichen Verständnis, dass so wie es jetzt gerade ist, dass es nicht nachhaltig so weitergehen kann.
Mhm, richtig.
Und jetzt ist aber auch für die Zulassung so. Interessanterweise habe ich jetzt schon bei, kennst du die Firma Dr. Jekyll and Mr. Hyde in den Niederlanden?
Ja. Die vor allem im Harley-Bereich ja sehr beliebt sind.
Genau, die machen Auspuffsysteme mit gesteuerten Klappen für Harley-Davidson-Motorräder hauptsächlich. Mhm. Und da ist, klassisch war das so, da ist am Lenker links ist so ein Schalter und da drückst du drauf und dann wird es laut. Und dann kommt eine Kontrolle und dann drückst du drauf und es wird leise.
Mhm.
Und diese Knöpfe sind wohl immer noch da, aber die Vorgaben gelten auch für Zubehörauspuffe. Also, ist die Firma jetzt in der Lage, also in der Situation, dass sie halt was entwickeln muss, was legal ist über diesen ganzen neuen Bereich von denen. Und die haben so eine Steuerung, die kontinuierlich die Klappe so hin und her stellt und in jedem Bereich sie halt gerade so viel Sound durchlässt, wie legal ist. Mhm. Also dass du in allen Bereichen am Maximum bist. Und da bin ich mal gespannt drauf, so eine zu hören, weil das ist dann wirklich das legale Maximum, was sie da darstellen wollen. Also wirklich algorithmisch über die maximale Kurve danach gefahren.
Ja.
Und da bin ich mal drauf gespannt, weil ich glaube, dass diese Maximalkurve trotzdem leiser ist als alles, was vorher legal war, weil vorher wurden ja diese ganzen Bereiche einfach nicht gemessen.
Ja.
Und dann hing es nur an dir, was da rauskommt.
Was ist denn da der Grenzwert? Weißt du das? Wie viel Dezibel?
Der Grenzwert ist gleich geblieben. Der Grenzwert ist gleich geblieben. Für die grundsätzlichen Messungen ist der Grenzwert weiterhin bei 77 dBA. Mhm. Für die zusätzlichen Soundemissionen ist das kein einzelner Grenzwert, sondern es ist eine Grenzwertkurve. Mhm. Weil das ja über den Drehzahlbereich und die Dings und die Gasgriffstellung und so geht. Also es ist eine Kurve, die da eingehalten werden muss. Da kann ich dir die Details aber nicht auswendig sagen, mhm, von dieser Kurve. Mhm. Aber es ist in der Praxis auf jeden Fall so, dass es dass die Bereiche, die abgedeckt worden sind, die jetzt abgedeckt werden auf der Landstraße, den größten Teil des Fahrens ausmachen. Auf der Rennstrecke nicht, aber auf der Rennstrecke gelten ja sowieso andere Vorgaben, teilweise strenger als auf der Straße, für die es nicht wissen.
Richtig.
Sachsenring, wenn du am Sachsenring mit einer legalen Auspuffanlage kommst, das ist nicht neu, das war auch bei Euro 3 schon so, dann konntest du da oft einfach nicht fahren. Da gibt es eine Vorbeifahrtmessung auf Startziel und wir mussten häufig unseren Gästen sagen, wenn wir dort gemietet hatten, Soundkontingent, also das Lautstärkekontingent, Lautstärke-Dosimeter ist für heute fast voll. Mhm. Wir müssen jetzt alle auf der Zielgeraden hier schaumgebremst, also so nicht Vollgas, sondern so Halbgas vorbeifahren. Sonst müssen wir früher Schluss machen. Und das ist ein automatisches System. Du kannst da gar nichts machen. Das steht im Bürgermeister, das ist ein automatisches System. Du kriegst nur die Werte gesagt, wo du halt dein Kontingent jeweils siehst. Und da kannst du gar nichts machen, weil du bist ja meist am Wochenende da. Da ist auch gar niemand. Da gibt es nicht Zugeständnisse oder so, sondern wenn das voll ist, ist Schluss. Da machst du entweder Schluss oder du zahlst halt fünfstellige Strafbeträge.
Ja, ja, so ein System haben sie am Bilzerberg auch. An der Nordschleife gibt es einfach nur einen Maximalpegel, der nicht überschritten werden darf. Aber selbst da ist es auch so. Ich hatte gerade parallel mal geschaut, weil du hast ja auch die Fireblade angesprochen. Da habe ich jetzt von mehreren Fireblade-Fahrern gelesen, die mit der aktuellsten Fireblade tatsächlich auf der Nordschleife rausgezogen wurden, weil sie die 130 dBA überschreiten. Und 130 also jetzt nur, ist halt, also 120 ist ein Flugzeugtriebwerk in 100 Meter Entfernung.
Wollte gerade sagen, sonst hätte ich es gemacht. Die 130 Dezibel ist einfach extrem laut, erstens. Und zweitens ist es gehörschädigend.
Ja.
Also dein Gehör wird durch dein eigenes Motorrad, wenn du eine Fireblade hast, wird dieses Motorrad dein Gehör dauerhaft schädigen. Weil du sitzt ja relativ nah da drauf.
Richtig, ja.
Und zwar nur schon der Motor. Also Windgeräusche sind noch was anderes und so, aber dieses Motorrad wird einfach deine Ohren schädigen. Das heißt, du verletzt dich, also du sorgst für eine chronische Verletzung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Tinnitus?
Ich habe einen Tinnitus, ja.
Ja, ich auch. Woher hast du den?
Konzerte. Als Jugendlicher gedacht, ach, das ist ja alles nicht so schlimm.
Genau. Und ich habe es genauso wie du. Ich habe es auch Konzerte und Windgeräusche, Autobahn am Helm. Mhm. Also weißt du, 300 km/h Windgeräusche, Autobahn ist auch weit, weit über 100 dBA. Und dann über längere Strecken und so, und du merkst es nicht. Weil das ist alles so arg. Bei 300 km/h im Wind, wenn du den wirklich da, dann du sitzt ja dann in dem Wind, das ist ja nicht wie im Auto. Das ist so arg alles, da achtest du nicht separat noch drauf, dass es sehr, sehr laut ist. Aber es ist dann halt, fährst du halt dann immer wieder schnell 250, 300 und so über, bis der Tank halt leer ist. Und dann tankst du wieder und dann fährst du wieder weiter, wenn du jetzt halt Strecke machst. Das ist einfach sehr laut. Und durch diese zwei Kombinationen habe ich einfach einen Tinnitus.
Ja.
Das geht nie mehr weg und das ist extrem nervig.
Richtig. Ich meine, du siehst es ja bei mir, ich fahre immer mit Gehörschutz. Also ich packe mir immer meinen Gehörschutz rein, weil ich tatsächlich keinen Bock habe, das bei mir auch noch schlimmer zu machen. Und ich bin erstaunt, wie oft das auch mal wieder dieses Also gerade bei neueren Motorradfahrern, die denken dann, ja, ich kaufe mir halt einen guten Helm, der ist ja dann guter Schallschutz. Nee, egal wie gut der Helm ist, egal ob das jetzt Shoei, Arai oder sonst was ist, das ist trotzdem kein Lärmschutz.
Genau, die werden auch nicht darauf konstruiert. Das ist halt zufällig durch die Schlagdämpfung hat man so ein bisschen Schallschutz. Aber man merkt ja schon, du kannst dich durch den Helm ganz normal unterhalten.
Richtig, ja.
Also das ist minimal. Es ist für auf Rennstrecke zum Beispiel. Also auf der Rennstrecke ist es völlig normal, dass alle Leute Ohrstopfen reintun. Einerseits für die Motorgeräusche, aber auch bei leiseren Motoren, auch bei Elektromotoren, einfach durch das Windgeräusch allein ist so laut. Wenn du ein elektrisches, also diese Ducati jetzt, die in der Formel E da, oder wie heißt die elektrische Formel E nochmal, weißt du das?
Formel E, oder? Moto E.
Genau. Da baut Ducati jetzt diese Motorräder. Wenn du mit dem Ding die Höchstgeschwindigkeit auf der Zielgeraden fährst, brauchst du trotzdem Gehörschutz, ja, wegen richtig. Den Windgeräuschen am Helm. Ja. Die sind viel, viel, viel lauter, als du denkst. Das denkt man jetzt nicht, weil man denkt, so ein bisschen Windrauschen. Das ist aber, wie gesagt, das kann locker 120 und mehr Dezibel haben, wenn du schnell genug fährst.
Ja.
Das machen alle und das genauso wie alle ihren Rückenprotektor dabei haben und anziehen und alle eine Kombi haben. Du wirst auch gar nicht auf die Strecke gelassen, ohne dass du gescheite Schutzausrüstung. Also wenn du da mit deiner abgeranzten Kutte kommst von deinem Club und eine 30 Jahre alten Lederhose, dann sagt dir, du musst dir bitte was anziehen, wo dich schützt, wenn du dich fratzt.
Eine Sache, die ich noch zu dem aktiven Sounddesign auch noch sagen muss, also was wir jetzt speziell die letzten Zulassungsjahre sehr viel hatten, wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, bei der Ducati Supersport, dieses in dem Messbereich ist es laut, in dem Messbereich ist es leise und dass da ja auch darüber hinaus ganz viel dann immer wieder so hin und her geschaltet wird. Ich fand das vom Fahren her auch kein schönes Erlebnis, weil es einfach so unharmonisch war. Das war so, du bist gerade irgendwo hier am Rollen und dann ist auf einmal so. Ich fand das einfach generell als Erlebnis nicht besonders schön. Wir haben ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich brauche es jetzt auch nicht wahnsinnig laut. Aber gerade so dieses aktive Sounddesign, was du jetzt auch mit dieser Jack-and-Hyde-Anlage beschrieben hast, dass dann natürlich die ganze Zeit die Klappen sehr dynamisch angefahren und angesprochen werden, das ist ja auch was jetzt auch in der Autoindustrie ja auch gerade schon extrem verbreitet ist. Wenn ich zum Beispiel bei mir, bei meinem Cayman noch gucke, da ist es tatsächlich einfach so, der hat gar keine Steuerung aktiv von der Klappe, außer dass der Abdrehzahl X bei Volllast die Klappe halt einfach aufmacht oder wenn du halt selber über die Steuerung in der Mittelkonsole sagst, so Sportabgasanlage an, dann ist die Klappe halt auch einfach die ganze Zeit offen. Und dann erreicht er auch ziemlich fiese Werte, also dann geht er auch über 120 Dezibel. Also das ist schon.
Aber da ist auch einfach, das ist, du bist dann außerhalb des Bereichs der Messvorschriften einfach.
Ja.
Also nur deshalb kannst du sowas ja zulassen. Also zum Beispiel dieser Sportknopf und Auspuffknopf zum Beispiel, es stellt sich ja dann wieder zurück auf das Ding und dann kannst du dann sagen, ja, das ist für die Rennstrecke oder was weiß ich. Und dann kannst du das so zulassen.
Ja, aber inzwischen ja nicht mehr. Inzwischen muss ja auch diese, wenn es einen Knopf im Armaturenbrett gibt, dann muss das trotzdem immer noch den Lärmvorschriften entsprechen.
Genau, das ist jetzt für die neueren Generationen bei Autos auch so, genau.
Genau.
Ja. Weil der Bereich wurde auch dort erweitert und die Aushebelung, das wurde, glaube ich, explizit sogar reingeschrieben, nämlich wenn du so diese Knöpfe, wenn die einfach, also wenn es das halt gibt, das sind ja straßenzugelassene Fahrzeuge, so sind die Straßen zugelassen. Das heißt, alles, was der Benutzer innen drin machen kann, mit den Standard-Bedienelementen muss halt legal bleiben.
Richtig. Ja.
Und ja, und da wurde auch nachgegeben, und zwar aus dem Grund, weil auch da die Hersteller es, finde ich, vollkommen übertrieben haben.
Genau, ja. Also, wie gesagt, das ist beim Cayman mit einer Abgasanlage, die du ab Werk einbauen kannst und wo du selber jederzeit drüber entscheiden kannst, sind es halt unter Volllast auch über 120 dBA. Und das ist arg. Ja.
Und da ist der Motor ist ja hinten gekapselt und relativ große Auspuffanlage und so. Also es ist jetzt nicht keine technische Notwendigkeit.
Ja, genau, richtig. Es ist einfach nur Lärm für andere.
Ich fand bei welchem Auto haben sie es gemacht? Bei manchen Porsches haben sie es gemacht und beim ersten GT86 haben sie es auch so gemacht. Da sind so Löcher in der Firewall und dann beim GT86 war es, glaube ich, sogar so ein Schlauch.
Mhm, genau,
also, weißt du, wo echten Motorklang innen reinführt. Wo außen, wenn die Scheiben hoch sind, du hörst du außen dann nicht, aber wo es innen lauter wird, nach echten Motorgeräusch, nicht mit Lautsprechern, so echten Motorgeräusch innen lauter wird, dass halt die Leute, die den Motor hören wollen, dass es halt innen hören, weil da ist ja für dein Fahrerlebnis primär. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz gute Idee.
Ja.
Das ist halt so. Und da gibt's zum Beispiel auch für den Innenraum noch, muss man sagen, keine Vorschriften. Da kannst du ja auch dann, was weiß ich, kannst du ja auch dann das so ein bisschen höher dosieren als Hersteller.
Genau, also mal gucken, wie lange noch, wenn jetzt alle Hersteller auf die Idee kommen, das so zu machen, wie jetzt Porsche beim 718 Cayman GT4 RS. Weil da ist beim RS hast du ja dann eine Carbon-Inbox umverlegt wurde, die nämlich dann auch nicht mehr unten über diese Lufteinlässe ansaugt, sondern über eine spezielle Ausformungen an diesen Dreiecksfenstern, also das, was sonst Dreiecksfenster wären, ist da jetzt dann eben die Luftansaugung. Und dann hast du einfach direkt hinter deinem Kopf eine Carbon, also die Carbon Airbox, wo der Luftfilter drin sitzt. Und da drin wird es tatsächlich auch im Innenraum deutlich über 100 Dezibel. Es hört sich sehr schön an, weil es ist ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr aggressives Geräusch. Aber es ist ohne Gehörschutz kannst du das auf der Nordschleife eigentlich auch schon wieder nicht machen. Also wenn du da wirklich die ganze Zeit unter Last fährst, da muss man sich echt fragen, ist das jetzt der nächste Weg?
Aber ist das dann, wenn das ein Ansauggeräusch ist, das ist ja dann bei den Messungen, ist das ja dann eigentlich mit drauf. Weißt du? Das muss ja Außenluft ansaugen, das kann ja nicht Kabinenluft ansaugen.
Richtig, genau. Aber es geht halt, das Geräusch geht vor allem nach innen, weil ja der ganze Motor innen komplett gekapselt ist und die Inbox selbst, die Resonanz an der Inbox, an der Airbox verursacht das laute Geräusch.
Und hast du Körperschall im Inneren?
Ja, es ist so im Grunde genommen wie diese Helmholtz-Resonatoren bei den Kawasaki Vierzylindern.
Also, ich meine, dass du den Schall innen so laut hörst, dass der Schall über Körperschall, also über das harte Material kommt und nicht über die Luft.
Ja.
Weil dann, weißt du, wenn die Firewall, also wenn die Airbox, die Carbon ist ja sehr steif, dann schwingt die gut. Und wenn du die jetzt einfach direkt an der Firewall festspackst und die am besten auch noch aus Carbon ist, dann geht halt durch dieses Schwingsystem geht halt dann sehr viel durch. Von der Lautstärke. Das schwingt dann auch sehr schön.
Also die Airbox ist sogar auch tatsächlich im Innenraum. Also die sitzt innen.
Ach so.
Ja, ja.
Ach so. Ja, das ist bestimmt Absicht, aber es ist natürlich
Es ist definitiv schon, es ist halt für den Sound gemacht und es hört sich auch toll an, aber es ist halt echt schon so arg, dass man sich da auch überlegt, ja, wer weiß, ob da dann der nächste Regulierungspunkt kommt.
Ja, es kommt halt wahrscheinlich dann drauf an, wie gut die Scheiben das nach außen wegmangeln. Ich kann mich erinnern, bei der Kawasaki 636, also ZX6R, gab es ja als 600er für 600 Supersport, für die Sportklasse und als 636, also mit 636 CCM für die Straße. Da hast du so ein Schlückle mehr gehabt. Und das war ein cooles Motorrad. Also wenn du bei einem Sportmotorrad, wenn du beschleunigst, dann legst du deinen Kopf, oder wenn du auch schnell fährst, so Start-Ziel-Geräte, dann legst du deinen Kopf auf den Tank und der Tank hat dafür für dein Kinn so eine Mulde, damit du dich hinter dem relativ kleinen Windschild da klein machen kannst. Und da legst du drauf.
Mhm.
Und unter diesem Tank ist bei fast allen Superbikes und Supersportbikes die Airbox. Und bei Kawasaki haben die das so gemacht, dass die Airbox, also das Ansauggeräusch, wenn die auf Volllast ist und dann in ihren schönen Drehzahlbereich kommt, wo dann langsam Leistung kommt, das nagelt dich so richtig laut an da. Also so richtig. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil das ist so wie du es bei Porsche beschrieben hast, das wird direkt in dem Fahrer gegeben, ist aber fürs Umfeld jetzt nicht so laut. Und da war es aber auch so, dass schon bei der nächsten Verschärfung der Lärmvorschriften das so war, dass Kawasaki in die Airbox ein Blechschild mit Schaumstoff dahinter oben einbauen musste, weil das Ansauggeräusch zu laut war. Und Yamaha bei der R6, sehr hochdrehendes Motorrad, Nenndrehzahl, glaube ich, 17.000 oder so. Da haben sie es auch machen müssen. Und zusätzlich durch die hohen Drehzahlen unten, glaube ich, am Generatorgehäuse, also beim Motorrad ist der Generator direkt auf der Kurbelwelle häufig. Mhm. Ist das so? Dass er direkt Kurbelwellendrehzahl abkriegt und dann du dann keine da Bändchen und solche Sachen, das wiegt ja alles so. Und dann durch die Drehzahl wird er halt auch laut und dann wurde da auch nochmal so eine Platte mit Hochtemperatur Schaumstoff da zur Schalldämmung und sowas, es wurde dann ein bisschen da aufgerüstet durch die sekundären Geräusche. Das ist kein Auspuffgeräusch, sondern das ist dann tatsächlich Geräusch, das direkt über Körperschall rauskommt und dann in die Luft übergeht.
Okay, ja.
Und da wurde, also ich wollte drauf raus, deine Befürchtung ist wahrscheinlich begründet, das wird nicht, also diese Aufrüstung auf diese Art und Weise kann auch nicht ewig weitergehen, nicht.
Also nach außen ist es kein Problem, das ist ausreichend gut abgedämpft, aber es ist halt wirklich im Innenraum und da halt wild, ja. Aber ja, das, ich verlinke ist einfach ja auch mal auch dazu in den Shownotes ein Video, wo man das ganz gut hören kann.
Ja, mach mal. Also ich habe mich letztens mit Leuten unterhalten, also jetzt zum Thema Tinnitus. Ein Bekannter hier im Ort hat schweren Tinnitus von einem Panzerschuss. Also irgendwie Panzer schießen. Mhm. Jemand hat halt nicht zugehört und hat dann zu früh geschossen. Keiner hat Ohrschuss drin. Ein Schuss oder zwei Schuss, was der Salut oder die Folge da war für die Übung, hat gereicht. Die Leute, die drin waren, haben sofort alle Ohrenbluten und auf Leben kaputte Ohren. Hey. Und ein anderer, und das ist ganz häufig, auf dem Bau. Auf dem Bau war es früher üblich, null Gehörschutz. Und dann hast du halt irgendwie so eine Fliesensäge und dann hat die halt 120, 130 Dezibel und da arbeitest du halt 9 Stunden dran. Mhm. Und dann das tut dann physisch weh. Und die Leute haben sich da durchgequält. Und dann ist im Alter oft, dass sie gar nichts mehr ohne Hörgerät hören. Mit Hörgerät können sie dann ein bisschen was hören. Und wenn sie es abschalten, ist wie das Meeresrauschen im Kopf. Dass du so ständig neurologische Fehlgeräusche. So. Also es sind alles so Sachen. Früher hat man es nicht so eng gesehen. Und aus der Generation kommen halt auch viele Leute. Ich bin ja auch so, das hat uns früher auch nichts ausgemacht. Aber wenn es genau betrifft, stimmt nicht. Es hat uns früher schon was ausgemacht.
Richtig, ja.
Wir haben es nur erst später halt bemerkt. Und da ist zum Beispiel auch so, dass von der Richtung Arbeitsschutz für Rennfahrer jetzt zum Beispiel oder für Testfahrer und aus der Richtung Personenschutz generell sowas auch mal kommen kann. Das muss ja gar nicht fürs Umfeld sein, sondern auch, dass die Leute selber vor dem Geräusch geschützt werden.
Richtig, ja. Ja, was halten wir fest? Alles wird schlechter oder alles wird besser rund um den Lärm? Hä? Je nachdem, wie man
fragt. Also ich finde, es hat sich schon von allein gebessert,
ja.
Weil das war überspannt und es hat sich von allein schon korrigiert. Das fand ich eine positive Entwicklung. Jetzt gibt es zusätzlich die neuen Soundvorgaben, wo die Hersteller auch gesagt haben, das ist besser, weil dann ist es für alle gleich. Es gibt nicht, du hältst dich an alles und wirst dann noch bestraft dafür bei den Verkaufszahlen, sondern es gilt jetzt so für alle. Die Grenzwerte, die da im Schein stehen, sind unverändert geblieben. Die sind auch niedrig genug, meiner Ansicht nach. Und dann kann man das auch technisch gut umsetzen. Wenn die Hersteller jetzt wirklich das halt so umsetzen, wie es da steht und wie es gedacht ist, erstens kann man dem schwer ausweichen und zweitens glaube ich, es ist für alle eine gute Lösung jetzt gefunden worden. Mhm. Und im Autobereich, da haben wir jetzt ein bisschen weniger drüber geredet, aber im Autobereich ist auch so, dass viele Dinge halt einfach ein bisschen eingegrenzt wurden und ich glaube schon, dass man langfristig auf einen guten Weg rauskommt. Ich finde es jedes Mal, wie gesagt, faszinierend, dass es früher viel leiser war, als die Gesetze lascher waren.
Ja.
Und da merkt man halt auch, dass es nicht in dem Fall, dass es nicht dran liegt, oh, die Gesetze nehmen uns den Spaß weg, sondern dass es einfach drin liegt, dass die technische Entwicklung das Gesetz einfach rechts überholt hat.
Richtig, ja. Kleine Anekdote noch zum Abschluss. Ich habe ja eine alte BMW R1100R. Und die hört sich im Stand einfach an wie eine Nähmaschine. Also kein Scherz. Also nicht nur im Stand, sondern generell. Die ist so leise und so.
Also Ventilklicken.
Genau, ein bisschen Ventilklickern und ansonsten hörst du einfach nichts. Und die ist ja Baujahr 2000, also 2001 oder sowas, war die Generation ja dann rum. Und es passt eigentlich genau zu dem, was du auch gerade sagst. Damals waren die Vorschriften lascher, aber die Motorräder waren trotzdem sehr viel leiser. Und ich bin die ganze Zeit schon auf der Suche nach einer Abgasanlage für die, weil ich hätte gerne einen etwas schöneren Sound, aber halt nicht lauter. Und alles, was du dann nämlich wieder an Zubehörauspuffanlagen findest, ist völlig drüber scheißlaut. Also deswegen, ich hätte gerne einfach einen schöneren Klang, ein bisschen mehr, dass man hört, das ist ein Boxermotor. Aber ich will halt nicht laut. Und das ist ein bisschen schwierig.
Vielleicht musst du eine Klappe haben.
Ja, genau. Nee, also mal gucken. Also falls auch jemand von unseren Zuhörern da eine gute Empfehlung hat, immer her damit. Und da würde ich sagen, sind wir damit am Ende, oder?
Ja, dann machen wir den Sack zu.
Machen wir den Sack zu.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, eine Folge aufzunehmen, Sebastian. Ich weiß, wir sind nicht so regelmäßig, das ist uns bewusst, aber
Sommer
wir können
ist immer
nicht
schwierig.
Das stimmt. Wir müssen da fahren.
Ja, genau, wir müssen fahren und wir müssen reisen und ach, ja. Du ahnst das nicht.
Genau.
Gut. Und wie immer könnt ihr uns natürlich gerne auf unseren WhatsApp-Sprachanrufbeantworter eure Gedanken und Kommentare dazu teilen und auch Themenwünsche um die Ecke werfen, über den Zaun werfen. Und natürlich auch gerne per Kommentar im Blog oder im Heise-Forum. Freuen wir uns immer drauf, das zu lesen. Ja, und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Wiederhören. Machen wir Wiederhören. Tschüss und auf Wiederhören.
Machen wir Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.